Ezechiel 33. Wir haben ja schon ganz von Anfang an gesehen, dass Ezechiel in drei Teile zerfällt. Der erste Teil, Kapitel 1 bis bis 24, da haben wir gesehen, wie unmittelbar vor der Zerstörung des Salomo-Tempels die Herrlichkeit Gottes von Jerusalem wegging. Diese geheimnisvolle Wolken- und Feuersäule auf dem salomonischen Tempel ging weg. Und in diesen Kapiteln musste Ezechiel das Gericht, den Untergang Jerusalems und des Tempels voraussagen. Dann kam ein zweiter Teil, gewissermaßen als Einschub, der beschäftigt sich von Kapitel 25 bis 32 mit sieben nicht-jüdischen Städten und Völkern. Und auch denen wird da das Gericht Gottes angekündigt. Jetzt kommt ein neuer Teil mit Kapitel 33. Und zwar geht es nun nicht mehr um das Gericht über Jerusalem, das Volk Israel und das Land Israel, sondern es geht um seine Wiederherstellung. Also Gott hat auch eine endzeitliche Wiederherstellung Israels, Jerusalems und des Tempels vorausgesagt. Und schließlich soll die Schechina, diese geheimnisvolle Wolkensäule und Feuersäule, wieder zurück nach Jerusalem kehren. Und das wird uns in diesem Teil beschrieben. So sehen wir, dass also der erste und der dritte Teil sich genau entsprechen. Im ersten Teil geht die Herrlichkeit Gottes weg, im letzten Teil kommt die Herrlichkeit Gottes zurück. Wir lesen einmal Kapitel 33 durch. Jetzt kommen Worte in diesem Kapitel, die sind uns eigentlich schon zum Teil vertraut, bekannt. Woher? Also ich meine jetzt schon in Ezechiel, dass Sie das aus Ezechiel schon können. Wer sagte Kapitel 3?
Kapitel 3.
Ja?
Da geht es doch auch um den Wächter, der den Besitzlosen warnt oder den Gerechten. Da geht es auch um Hören.
Also dass Gott das Blut von dem Wächter, von dem Propheten fordert, wenn er den Gesetzlosen nicht warnt. Ja? Das hatten wir schon in Kapitel 3, Vers 16 und folgende. Warum kommt das hier nun wieder? Damals in Kapitel 3 ging es um die Berufung Ezechiels und Gottes Bestätigung des Propheten in seinem Amt. Jetzt kommt das nochmals. Gewissermaßen wird Ezechiel wie nochmals in seine Aufgabe eingesetzt. Ja, welche Aufgabe hatte er damals und welche hat er jetzt? Das habe ich schon angedeutet. Was ist der Unterschied?
Damals musste er warnen, das Volk, was in Jerusalem war.
Ja.
Von Babylon aus.
Jawohl, es ging darum, Ezechiel sollte ein Gerichtsprophet sein. Und jetzt sollte er
das übrig gebliebene Volk lehren.
Ja, und gewissermaßen ein Prophet der Gnade werden. Wir haben ja diese Zweiteilung auch schon sehr eindrücklich in Jesaja. Kapitel 1 bis 39 sind auch deutlich dem Gericht gewidmet, während dann 40 bis 66 die Gnade Gottes aufstrahlen lassen. Und wir haben diese Zweiteilung eigentlich auch im Großen in der Bibel. Während das Alte Testament mit dem Gesetz dem Menschen beweist, dass er ein Sünder ist und Gottes Gericht verdient, bringt das Neue Testament die Gnade und den Ausweg und die Verschonung vor dem Gericht durch Stellvertretung. Aber diese Gnade darf nicht falsch verstanden werden. Und darum wird hier nochmals ganz deutlich gesagt, wenn es um den Einzelnen geht, Wenn er nicht auf Gottes Wort hört, dann kommt das Gericht über ihn. Also man kann sich nicht einfach auf die Gnadenbotschaft berufen und denken, aha, gut, dann wir kommen alle in den Himmel, so gewissermaßen dieser Allversöhnungshaltung gibt es nicht, sondern hier wird nochmal ganz klar gewarnt, dass Gott den Gesetzlosen jedenfalls richten muss. Gott ist ein gerechter Gott und er muss das Böse richten. Die Gnadenbotschaft bezieht sich also nur auf die, die umkehren vom Bösen. Und darum wird also Hesekiel nochmals klar gemacht, er ist ein Wächter, der Gesetzlose warnen muss. Und es dürfen nicht einfach alle Menschen die Worte der Gnade der Bibel für sich in Anspruch nehmen, wenn sie nicht Buße tun und umkehren. Also darum diese Wiederholung. Er muss warnen, er hat eine Verantwortung. Das haben wir auch heute. Auch wenn wir von Gnade verkündigen können, müssen wir auch das Gericht verkündigen. Sonst haben wir ein verkürztes Evangelium. Und beides gibt es. Es gibt den Menschen, der recht lebt, abweicht und er kommt unter das Gericht. Es gibt den Menschen, der in der Sünde lebt, aber umkehrt und er bekommt Gnade. Beides finden wir hier. Und wir finden zwei Reaktionen auf diese göttliche Botschaft. Die eine haben wir in Kapitel 11. Verse 10 und 11. Können wir das nochmals lesen? Vielleicht Peter?
Und du Menschensohn, sprich zu dem Hause Israel, also sprechet ihr und saget, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben?
Also was ist das für eine Haltung?
Keine Hoffnung.
Ja, Hoffnungslosigkeit, Frustration. Und wir haben genau diese Leute auch in unserer Gesellschaft. Und sie sagen, wie könnten wir denn leben? Übrigens, Francis Schaeffer hat ja eines seiner letzten Bücher, dem hat er diesen Titel gegeben, How Should We Then Live? Er hat ja eine besondere Gabe gehabt, so die Entwicklung des Denkens, der Philosophie und der Kunst darzulegen, um das im Licht der Bibel zu beurteilen. Und er hat auch erklärt, eben, woher kommt diese ganze Hoffnungslosigkeit, Ziellosigkeit in unserer Gesellschaft heute. Und da hat er also diesen Titel gegeben, wie sollen wir denn leben? Und genau darauf gibt das Evangelium die Antwort. Und hier finden wir es alttestamentlich schon in Vers 11. Liest du gerade, Peter?
Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr Jehova. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehret um von euren bösen Wegen.
Also wir haben, gerade für die, die denken, wir sind in einer Gesellschaft des Sterbens, wir schwinden dahin, denen haben wir eine Botschaft des Lebens anzubieten. Aber nur über die Umkehr. Kehret um von euren bösen Wegen. Und auf diese Weise kann der Einzelne das Leben aus Gott bekommen. Und zwar begründet Gott diese Botschaft mit, so wahr ich lebe. Also dass Menschen leben können, das ist begründet in dem, dass Gott der Lebendige ist. Er will nicht den Tod des Gesetzlosen. Und dann haben wir aber eine zweite Gruppe in der Gesellschaft Hesekiels und die haben wir auch heute. Das ist die wird in Vers 17 zitiert. Liest du auch da noch, Peter?
Und die Kinder deines Volkes sprechen, der Weg des Herrn ist nicht recht, aber ihr Weg ist nicht recht.
Ja, wie können wir diese Leute umschreiben?
Schieben die Schuld immer für jemand anders.
Und zwar auf Gott sogar. Nicht nur auf andere Menschen, das ist schon ein Übel, aber hier wird Gott angeklagt. Wie Gott handelt, ist nicht recht. Und wenn der Mensch zum Ankläger Gottes wird, dann wird es wirklich dann wird es ganz gefährlich. Und der Prophet muss enthüllen, diejenigen, die Gottes Wege anklagen, das sind solche, die selber, deren eigener Lebensweg eben in der Sünde im Unrecht ist. Es wird dann nochmals wiederholt in Vers 20, und doch sprecht ihr, der Weg des Herrn ist nicht recht. Und Gott sagt, und ich werde euch gerade deswegen richten. Also der Mensch, der gegen Gott rebelliert, Gott anklagt. So hat der Hesekiel also mit ganz verschiedenen Menschen zu tun. Was ist eigentlich besonders der Punkt, den diese Leute hier anklagen in Hesekiel 33?
Ja, dass einer, der lange zum Beispiel Sünde gelebt hat, durch Buße, vielleicht ganz am Ende seines Lebens, sich eben zum Leben
ja. wenden kann. Also Schächergnade, könnte man sagen. Schächergnade, das die Bezeichnung für den Mitgekreuzigten, der noch in gewissermaßen in letzter Sekunde zur Umkehr kam. Und der Herr sagte ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist effektiv etwas, woran sich Leute auch heute zum Teil sehr stoßen können. Aber woher kommt das? Es kommt aus dem Verdienstdenken. Der Mensch kann sich etwas verdienen. Darum finden sie es auch ungerecht, wenn da jemand, der gerecht gelebt hat, plötzlich abweicht und dann unter Gottes Gericht kommt. Und alles, was er sich da an Gerechtigkeit aufgehäuft hat, gilt vor Gott nichts. Also zutiefst kommt diese Rebellion gegen Gott und diese Gottesanklage aus dem Bestreben des Menschen, mit seiner Leistung vor Gott etwas gelten zu können. Und da wird uns also schon alttestamentlich deutlich gemacht, der Mensch kann vor Gott nichts wirken, was ihn annehmbar macht. Das Einzige, was vor Gott gilt, ist eben die Vergebung durch Gnade, wie wir das im Vers 11 gefunden haben. Gott will das Leben des Menschen, aber es geht nicht über seine eigene Leistung, sondern es geht über die Umkehr, die Reue. Ja, ist bis dahin noch etwas?
Was geschieht eigentlich mit jemandem, der umkehrt, dass er von der Boshaftigkeit gerecht wird und dann wieder abfällt? Wird das hier auch behandelt? Also man kann ja nicht immer, einer der umkehrt, kann ja nicht immer gerecht sein. Also er wird auch einmal irgendeine böse Tat vollbringen oder so.
Gut, hier geht es ja sowieso nicht um die Frage, ist jemand gewissermaßen von Neuem geboren. Der Gerechte hier ist nicht zwingend jemand, der von Neuem geboren ist, sondern der Gerechte ist jemand, der gerecht lebt, der nach den Geboten des Gesetzes lebt. Und dem wird gesagt, wenn er dann ins Böse hineinfällt und darin lebt, dann hat er das göttliche Gericht auch verdient. Aber es geht ja hier um ein zeitliches Gericht hier auf Erden. Also die Hölle, das ewige Gericht, die ewige Pein, ist hier gar nicht im Visier des Propheten. Also das muss man auch ganz klar unterscheiden. Es geht ja um Gericht, wie zum Beispiel Nebukadnezar, der Jerusalem zerstört hatte. Es geht also um Krieg hier auf Erden, das Gott als Zuchtrute über die Menschen benutzt. Und so ist es also wichtig, es geht einfach darum, wie es sich hier auf der Erde auswirkt. Also kehrt jemand um, so kommt er unter die Gnade, weicht jemand ab, so kommt er unter das Gericht. Aber die Frage, neutestamentlich jemand, der von Neuem geboren ist, also wiedergeboren ist, was geschieht mit dem? Kann der wieder verloren gehen? In diese Richtung geht ja Ihre Frage, oder?
Ja,
letztlich.
Total, ja, genau.
Ja, was können wir da vom Neuen Testament her sagen?
Johannes 10.
Johannes.
Niemand wird selbst meine Hand rauben.
Jawohl, das ist Johannes 10, Vers
28.
Jawohl. Lies nochmals, Reinhold, ab Vers 27.
Ja, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.
Jawohl.
Und der Vater sind eins.
Also hier ist es sehr stark. Der Herr sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren. Das nicht ist im Griechischen betont. Nämlich dadurch, dass man zwei Wörter für nicht verwendet. U, me. U heißt schon nicht und me heißt schon nicht. Und hier verwendet der Herr also beides. U, me. Sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also eine größere Sicherheit kann es gar nicht geben. Und trotzdem lesen wir in 1. Korinther 11. Genau, das ist 1. Korinther 3. Ganz genau, dort sehen wir das auch. Dass nur sein Werk verbrennt, aber er selber nicht, ja? Und 1. Korinther 11. Da sagt Paulus in Verbindung mit dem Abendmahl, das in Korinth auf unwürdige Weise genommen wurde. Liest jemand uns Verse 28 und folgende vor.
Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt beurteilt werden.
Ja, also hier haben wir jetzt Gläubige, die auf einen falschen Weg gekommen sind, indem sie unwürdig das Abendmahl nehmen. Und hier wird gesagt, deshalb sind etliche unter euch krank, ein Teil sogar gestorben. Jetzt könnte man sich fragen, ja, sind die verloren gegangen? Und dann wird aber erklärt in Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt. Griechisch paideio heißt Kinder erziehen. Das ist also nicht ein vernichtendes Gericht, sondern als Zucht, als Erziehung Gottes, allerdings die härteste Form, die es gibt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt würden. Da wird gerade deutlich, die sind nicht verloren gegangen, da geht es nicht darum, dass die einmal vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20 am Schluss, erscheinen und dann in den Feuersee geworfen werden. Aber es ist Gottes Zucht. So können wir also auch hier ein Beispiel sehen, jemand, der abweicht, selbst wenn er wiedergeboren ist, kommt unter göttliches Gericht, aber es geht um das zeitliche Gericht. Nicht um das ewige.
Das ist ein Grundprinzip sozusagen, was in Ezechiel vorgestellt wird.
Ganz genau. Ganz genau. Und ein Grundprinzip, das sich speziell auf die Erde bezieht.
Ich habe dann noch eine Frage zu Kapitel 33, Vers 6. Da geht es ja um den Wächter. Und wenn wir das neutestamentlich auf uns anwenden, sind wir in gewisser Weise ja auch Wächter, dieses Evangelium, der Missionsauftrag, Matthäus Evangelium, wirklich zu predigen. Und jetzt geht es mir aber darum, wenn das jemand nicht tut, dann lesen wir am Ende vom Vers 6, sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Wie kann man diesen Vers verstehen?
Das heißt, dass Gott also uns verantwortlich macht, auch als Gläubige, für Unterlassung unseres Auftrages. Aber damit wird nicht gesagt, dass das nicht auch vergeben werden könnte. Aber es wird uns hier sehr feierlich gezeigt, dass wir gewissermaßen Blutschuld auf uns laden. Da, wo wir einen Auftrag haben. Es geht ja nicht darum, wir können ja nicht alle Leute erreichen, die wir sehen auf der Straße und so weiter. Aber es geht einfach darum, dass diese Aufgaben, die Gott uns gibt, dass wir die treu erfüllen. So wie es heißt in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also wir müssen erkennen, welches sind unsere Aufträge und dass wir die erfüllen. Wir sehen immer mehr Bedürfnisse, als was wir erfüllen können. Es geht darum, dass wir unseren Auftrag erfüllen und dass eben Unterlassung der Warnung, das bringt Blutschuld auf uns. In dem Sinn sagt ja auch Paulus in Epheser 20, in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten von Ephesus: Ich habe euch in der Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Jetzt bin ich frei von dem Blute aller. Paulus sagt, also wenn er seinen Auftrag, wirklich den ganzen Heilsratschluss zu verkündigen, nicht erfüllt hätte, dann hätte er da auch Blutschuld auf sich geladen. Ja, noch etwas? Da gehen wir weiter. In Vers 21, da kommt nun ein Überlebender von der Katastrophe in Jerusalem. Jerusalem wurde von den Babyloniern dem Erdboden gleichgemacht. Und da hat ein Entronnener also die Flucht gemacht von Jerusalem nach Babylonien, in den Irak. Das ist reine Luftlinie, schon etwa 1000 Kilometer. Ja? Das war also eine Reise von etwa 3 Monaten, die er gemacht hat. Man hat immer normalerweise einen Umweg gemacht nach oben, so über den fruchtbaren Halbmond, nicht direkt durch die syrische Wüste, es ist sehr gefährlich. Also, er kommt dahin und verkündigt Hesekiel, die Stadt ist geschlagen. Mit etwas Verspätung kommt also die Nachricht des Untergangs der auserwählten Stadt. Das wusste Hesekiel im Voraus, dass das mal geschehen würde. Schlagen wir auf Kapitel 24, liest uns jemand Verse 25 bis 27.
Du aber, Menschensohn, für wahr, an dem Tage, da ich ihnen ihren Hort, ihre herrliche Freude, die Lust ihrer Augen, die Sehnsucht ihres Herzens, ihre Söhne und Töchter wegnehme, an jenem Tage wird ein Entronnener zu dir kommen, ist dir zu melden.
Ja, da haben wir es. Wurde also angekündigt. Da, wenn mal dieser Untergang kommt in Jerusalem, dann wird ein Entronnener dir das verkündigen. Jetzt bitte noch weiter.
An jenem Tage, wenn der Entronnene kommt, wird dir der Mund aufgetan werden, und du wirst reden und nicht mehr stumm sein, und du wirst ihnen zum Zeichen werden, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.
Ja, also, wir hatten ja damals schon in Kapitel 3 gesehen, dass Gott Hesekiel eine ganz eigenartige Stummheit gegeben hatte. Ich verweise nochmals auf Kapitel 3, Vers 26. Das steht also immer noch in der Verbindung mit der Berufung Hesekiels zu seinem Wächteramt. Liest das jemand?
Und ich werde deine Zunge an deinen Gaumen kleben lassen, damit du verstummst und für sie nicht mehr jemand bist, der zurechtweist, denn ein widerspenstiges Haus sind sie.
Noch Vers 27.
Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund öffnen und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Wer hören will, der höre, und wer es lässt, der lasse es. Denn ein widerspenstiges Haus.
Also, Hesekiel war ein stummer Mann. Normalerweise sprach er nicht. Nur gerade, wenn er von Gott speziell eine Offenbarung bekam und das mitteilen sollte, konnte er sprechen. Dieses eigenartige Zeichen eines Mutismus, also einer Stummheit, sollte gewissermaßen nicht nur befremden, sondern schockierend wirken auf seine Hörer. Damit umso mehr diese seltenen Botschaften, die der Mann von sich gab, damit denen umso mehr Gehör geschenkt wurden. Aber da hat also der Prophet gewusst, wenn dann die Stadt geschlagen ist und die Botschaft kommt nach Babylonien, dann wird das mit diesem Mutismus aufhören. Und so finden wir das in Kapitel 33. Liest nochmals jemand Vers 22. 21 und 22.
Und es geschah im 12. Jahre unserer Wegführung, im 10. Monat, am 5. des Monats, da kam ein Entronnener aus Jerusalem zu mir und sprach, die Stadt ist geschlagen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mich gekommen vor der Ankunft des Entronnenen, und er hatte meinen Mund aufgetan, bis jener am Morgen zu mir kam, und so war mein Mund aufgetan, und ich verstummte nicht mehr.
Jawohl. Also jetzt kann Hesekiel wieder frei sprechen. In Verbindung mit der Gerichtsbotschaft war er gebunden, könnte man sagen. Und jetzt in Verbindung mit der Gnadenbotschaft kann er jetzt wieder frei sprechen, wie früher.
Dieses Stummsein,
ja,
bedeutet ja nicht jetzt Gericht über den Propheten selbst, sondern über das Volk, richtig?
Ja, nee, man kann nicht von Gericht sprechen, sondern es sollte ja ein Zeichen sein, haben wir gelesen, Kapitel 24.
Ist das nicht ein Gericht, wenn mal ein Prophet nicht mehr zum Volke spricht?
Aber er sprach ja schon. Aber nur eben dann, wenn er eine spezielle Offenbarung hatte. Und sonst konnte man mit ihm nicht sprechen. Der war immer stumm. Und das sollte ein schockierendes Zeichen sein, eben damit sie umso mehr hören, wenn er dann schon mal was sagt. Und das wird jetzt hier aufgehoben.
Ich denke nämlich ja gerade an die 400 Jahre, da bis Johannes der Täufer dann kam. Das war ja die Makkabäerzeit,
ja,
wo Gott auch nicht mehr zum Volke ist.
Aber da gab es dann keine Offenbarungen mehr von Schriftpropheten. Aber hier, Hesekiel hatte immer wieder neue Offenbarungen. Wir haben ja immer wieder gesehen, wie er auch ganz genau datiert wurde. Zum Beispiel jetzt hier in Vers 21, im 12. Jahr unserer Wegführung. Im 10. Monat, am 5. des Monats, da kann man das schön umrechnen, das war Januar 585 vor Christus. Eben gerade ein paar Monate, nachdem die Stadt Jerusalem zerstört worden war durch die Babylonier. Noch im Jahr 586. Ja, und nun kommt eine neue Botschaft ab Vers 23. Die richtet sich an wen?
An die übrig geblieben.
Wo? Übrig geblieben wo?
Im Land Israel.
Ja, im Land Israel, genau. Also die Bewohner der zerstörten Städte im Land Israel. Und wie argumentieren die dort? Was haben die da für eine neue Idee entwickelt?
Abraham war ein Einzelner,
ja,
und er erhielt das Land zum Besitztum. Wir aber sind viele, uns in das Land zum Besitztum gegeben.
Also wie könnte man das anders formulieren? Was war Ihre Argumentation?
Sie haben Anspruch drauf.
Ja, wieso?
So argumentieren Sie. Ja, weil Sie sind Nachkommen Abrahams und Sie sind viele.
Jawohl, genau. Und Abraham hat ja früher, war ein Einzelner, als einzelner Mann da im Land, seiner Familie, und Gott hatte ihm das Land zugesagt. Also je mehr wir sind, desto mehr ist das Recht auf unserer Seite. Ich muss ja nochmal in Erinnerung rufen, wir hatten drei Wegführungen. Im Jahr 605 hat Nebukadnezar einen Teil der Bevölkerung nach Babylonien deportiert. Dann 597, das war die Wegführung, wo auch Hesekiel nach Babylon verfrachtet wurde. Und schließlich, bei der Zerstörung Jerusalems, dann ganz massiv wurden die Leute deportiert. Aber es gab Übriggebliebene im Land. Die wurden nicht verfrachtet. Das waren natürlich vor allem das Leute aus der Unterschicht. Denn die Oberschicht wurde schon von Anfang an abgerahmt. Darum kam ja Daniel aus adligem Geschlecht, kam gerade bei der ersten Wegführung weg. Und gute Handwerker, Spezialisten auf ihrem Gebiet, die wurden speziell deportiert, eben damit man die guten Leute weg hatte. Jetzt bleiben die da übrig und denken, ja gut, wir werden da in diesem Land bleiben. Aber was ist Hesekiels Antwort?
Da gibt es keinen Automatismus, sondern sie müssen mit Gott leben.
Jawohl, also sie leben weiterhin in der Sünde. Diese Kriege, die sie erlebt haben, haben sie überhaupt nicht zur Umkehr gebracht. Das ist ja auch heute so. Manchmal sollte man auch denken, wenn man in so katastrophalen Umständen leben muss und wenn man durch Krieg gehen muss, dass das den Menschen zur Umkehr führt. Aber wir kennen das, wie Menschen die schlimmsten Dinge erleben können und sie tun trotzdem nicht Buße.
In Afrika ist doch jetzt dieser Vulkanausbruch gewesen, ja. Habe ich im Bericht gehört. Ja. Da haben die Einheimischen gesagt, das ist der Krieg Gottes gegen uns.
Ah ja.
Aber ob sie natürlich dann die Konsequenz daraus ziehen, ist eine andere Frage.
Ja, ja.
Aber die Erkenntnis schon mal ist doch beachtlich.
Ja, ja. Und ich meine, man kann auch zurückdenken, wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie haben die Europäer im Allgemeinen reagiert nach dem Krieg? Hat es da ein Rechtsumkehr gegeben? Kann man nicht sagen, nein.
Auch nach der Wende nicht.
Ja, dort sogar sehr eindrücklich nicht, ja. Echt. Ja, was wollen Sie sagen?
Wo Sie vorher doch immer in den Kirchen gebetet haben.
Ja, ja, die Kirchen waren voll.
Gott es dann erfüllt
ganz genau.
Waren Sie gar nicht mehr interessiert.
Ja, ja. Das ist sehr tragisch. Da hängt es auch zusammen, wie schnell auch der Wohlstand gekommen ist. Und schnell wurde das alles dann wieder vergessen, wo die eigentlichen Antworten zu finden wären. Ich war vor kurzem auch in Kroatien. Und da haben wir auch gesagt, also jetzt ist Missionsarbeit ist ganz schwierig geworden. Am Anfang eben, wie die ganze Wende gekommen ist und dann der Krieg, die Leute waren so offen fürs Evangelium. Man konnte, in der Kürze haben sich Leute bekehrt und man konnte neue Gemeinden gründen. Jetzt ist es überhaupt nicht mehr so. Den Leuten geht es eigentlich recht gut, so, oder? Und das Bedürfnis ist dann nicht mehr da. Das ist schon tragisch. Und wir sehen also, diese Leute da im Land, die denken, ja eben, wir haben jetzt ein besonderes Recht auf dieses Land, aber überhaupt keine Wende, sie treiben weiterhin Götzendienst, Vers 25, verstoßen ganz klar gegen göttliche Gebote, Ehebruch wird getrieben, Vers 26, es hat gar nichts geändert. Und so kündigt Ezekiel auch Ihnen nochmals das Gericht an.
Darf ich da noch was fragen?
Ja.
Hier steht, ihr esst euer Opferfleisch mit dem Blut. Heißt es, dass sie nicht geschächtet haben, sondern auf andere Weise geschlachtet haben?
Das heißt nicht unbedingt Opferfleisch, das heißt einfach, ihr, wörtlich, ihr esset mit dem Blut. Das heißt, sie haben also das Blut entweder benutzt als Soße oder sie haben es nicht richtig geschlachtet, also nicht ausfließen lassen. Zum Beispiel, wenn man die Tiere in Netzen fängt und sie tötet, dann fließt ja dann nachher das, und sie so sterben, also sie versticken oder so, dann fließt das Blut nicht aus. Ja, und wenn man dieses Fleisch isst, ist es Fleisch mit Blut
schon
essen.
Klar, aber das Schächten war doch ein Gebot Gottes.
Ja,
dass die Tiere ausbluten.
Genau.
Sind die jetzt da vorher betäubt worden irgendwie? Oder sind die lebendig geschächtet worden?
Ich meine, die Betäubung kannte man sowieso nicht früher.
Und weil jetzt ist doch diese Diskussion im Gange und da schreien die Tierschützer fürchterlich, dass das jetzt genehmigt wird. Aber im Grunde ist es ja ein biblisches Gebot, dass man die Tiere ausbluten lässt.
Ja. Gut, ich meine, bei der Methode heute, wie das geschieht mit dem Bolzen, und dann, das Tier wird mit dem Bolzen getötet und gerade nachher wird die Halsschlagader geöffnet. Also es kommt fast gleich viel Blut raus. Also man kann nicht sagen, dass man, wenn man Fleisch hier kauft, dass das etwa Fleisch mit Blut essen wäre. Das nicht. Beim Schächten ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Und Restblut bleibt immer. Ob beim Schächten oder mit dem Bolzen.
Das, aber die Moslems wollen ja den Bolzen nicht, gell?
Nein. Ja, und die Juden auch nicht.
Ja, eben. Und das ist ja jetzt genehmigt worden.
Klar. Und das wird ja heute jetzt so umkämpft, die ganze Sache. Aber das Problem ist ja, da liegen ganz andere Interessen bei den Tierschützern, dass sie so schreien. Weil Erstmal, der Schmerz kann ja nicht gemessen werden. Und was auffällig ist, ein Tier, das geschächtet ist, ist auffällig ruhig.
Die behaupten das Gegenteil, dass die hätten schreckliche Agonien beim Schächten. Sagen die, ja.
Und ich habe im Film eine Szene gesehen, wo ein Tier geschächtet wurde. Und ja. Ich habe diese Ruhe beeindruckt. Dass das Tier praktisch ganz friedlich so sich runtergleiten hat lassen und ganz ruhig da lag.
Ja, ja, nicht also gekämpft.
Nein, überhaupt nicht. Also nicht die geringste Regel.
Ja, ja. Ja, es entsteht eben sehr schnell eine Blutleere im Kopf und damit auch eine Schmerzlosigkeit. Ja. Und vor Jahren war ich beeindruckt, hatte ich in der Zeitschrift Tier, das ist ja eigentlich eine Tierschützer-Zeitschrift, da wurde erklärt, dass die Hirnströme seien weniger lang messbar bei der Schächtung als bei der üblichen Schlachtungsart. Und damit sei gewissermaßen nichts gegen eine Schächtung einzuwenden.
Sonst hätte Gott es ja sicher auch so nicht geboten.
Ja, natürlich.
Die Tiere quälen. Und wenn
natürlich. Der größte Teil der Menschheitsgeschichte konnte ja gar nicht betäuben. Ja. Also. Ja, es ist natürlich eine. Das andere Extrem ist ja dann schließlich eben, dass man überhaupt der Vegetarismus, dass man will sich nicht ernähren von jemandem, der an unserer Stelle stirbt und sein Blut lässt. Das ist ja letztlich überhaupt der Sinn. Warum hat Gott dem Menschen den Fleischgenuss erlaubt seit Noah? Es sollte eigentlich eine Lektion an uns Menschen sein, wir leben, weil ein anderer sein Blut lässt und stirbt. Und darum war der Blutgenuss seit Noah für alle Völker galt dieses Gebot und gilt immer noch. Das Blut soll nicht gegessen werden, weil das sollte nicht so alltags ein Mittel, das im Alltag gebraucht wird, sein, sondern die Ehrfurcht vor dem Blut soll erhalten bleiben, weil Gott schließlich durch das Blut seines Sohnes Erlösung geben wollte. Ja, jetzt hat also Hesekiel nochmals das Gericht angekündigt für die Übriggebliebenen und tatsächlich im Jahr 522 hat es noch einmal eine Wegführung gegeben. Die wird nur an einer Stelle in der Bibel erwähnt, in Jeremia 52. Vers 28 bis 33. Können wir das mal lesen? Vers 30 nur. 52, Vers 30.
Und im 23. Jahr ließ Nebuzaradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, 745 Judäer verschleppen. Insgesamt wurden 4600 Judäer nach Babylon gebracht.
Jawohl, also da kam, da erwähnt Jeremia noch eine spätere Militäraktion der Babylonier, wo nochmals eine ganze Reihe dran glauben musste, die dann verfrachtet wurde. Und Ezekiel sagt sogar, sie sollen durch Schwert fallen. Es war also nicht fertig. Jetzt hätten sie denken können, jetzt ist Jerusalem gefallen, die gehen sollten, die sind gegangen, aber uns geht es jetzt gut, oder? Wir haben Anspruch auf das Land und Ezekiel sagt nein. Und tatsächlich hat ihm die Geschichte dann auch wieder Recht gegeben. Und Vers 29, und sie werden wissen oder erkennen, dass ich der Herr bin. Also das Gericht, das über sie kam, sollte wieder deutlich machen, dass Gott eben sein Wort erfüllt. Nun noch zum letzten Abschnitt, 30 bis 33. Hesekiel wurde mit der Zeit doch populär. Da haben sich die sich sogar gegenseitig eingeladen, komm, wir wollen Hesekiel hören. Und sie fanden das eigentlich so toll, wenn der Mann sprach. liest nochmals jemand Vers 32.
Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht.
Jawohl.
Auch im 31. Vers, aber sie tun sie nicht.
Ein großes Problem auch heute. Es gibt Leute, die finden das ganz toll, Predigten zuzuhören, aber es ändert sich nichts in ihrem Leben und sie beziehen das Wort nicht auf ihr persönliches Leben. Es ist so wie ein Konzert. Schöne Stimme. Er kann toll spielen. Instrument, als Begleitinstrument. Es ist so wie in Jakobus 1. Schlagen wir das noch auf. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Wer liest?
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein.
Jawohl. Also diese Glückseligkeit, das haben die Zeitgenossen Hesekiels offensichtlich verpasst. Gut, wir machen jetzt 20 Minuten Pause und dann fahren wir weiter mit Hesekiel 34, wo nun diese Prophetie über die Erneuerung in der Endzeit beginnt. Wir fahren jetzt weiter mit Hesekiel 34. Bruno, liest du uns ein Stück weit vor?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Menschensohn, weissage wieder die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr Jehova: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esset das Fett und kleidet euch mit der Wolle. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden. Und das Versprengte führtet ihr nicht zurück und das Verlorene suchtet ihr nicht. Und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zur Speise und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel, und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, höret das Wort Jehovas. So wahr ich lebe, spricht der Herr Jehova, weil meine Schafe zur Beute und meine Schafe allen Tieren des Feldes zur Speise geworden sind, weil kein Hirte da ist und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und die Hirten sich selbst weiden, aber auch nicht meine Schafe weiden. Darum, ihr Hirten, höret das Wort Jehovas. So spricht der Herr Jehova: Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und machen, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe von ihrem Munde erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Denn so spricht der Herr Jehova: Siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirt sich seiner Herde annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels und in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Trift sein. Deshalb auf den Bergen Israels werden sie auf guter Trift lagen und fette Weide beweiden. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagen, spricht der Herr, Jehova. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich vertilgen. Nach Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Ist es euch zu wenig, dass ihr die gute Weide abweidet und das übrige aber Weide mit euren Füßen zertretet und dass ihr das abgeklärte Wasser trinket und das übrig gebliebene mit euren Füßen trübet? Und meine Schafe sollen abweiden, was mit euren Füßen zertreten und trinken, was mit euren Füßen getrübt ist. Darum, so spricht der Herr, Jehova, zu ihnen, siehe, ich bin da, und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßet, bis ihr sie nach außen hin zerstreut habt. So will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zur Beute seien, und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Gerade noch den Schluss, oder?
Ja.
Und ich werde einen Hirten über sie erwecken, und er wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden, und der wird ihr Hirt sein. Und ich, Jehova, werde ihr Gott sein, und mein Knecht David wird ein Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, Jehova, habe geredet. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen, und werde die bösen Tiere aus dem Lande vertilgen. Und sie werden in der Wüste sicher wohnen und in den Wäldern schlafen. Und ich werde sie und die Umgebungen meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. Regen des Segens werden es sein. Und der Baum des Feldes wird seine Frucht geben und das Land wird seinen Ertrag geben. Und sie werden in ihrem Lande sicher sein. Und sie werden wissen, dass ich Jehova bin, wenn ich die Stäbe ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, welche sie knechteten. Und sie werden nicht mehr den Nationen zur Beute sein, und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen, sondern sie werden in Sicherheit wohnen, und niemand wird sie aufschrecken. Und ich werde ihnen eine Pflanzung erwecken zum Ruhme, und sie werden nicht mehr durch Hunger weggerafft werden im Lande, und nicht mehr die Schmach der Nationen tragen. Und sie werden wissen, dass ich, Jehova, ihr Gott, mit ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr Jehova. Und ich und ihr, meine Herde, Herde meiner Weide, ihr seid Menschen, ich bin euer Gott, spricht der Herr Jehova.
Danke. Wie gesagt, ab Kapitel 33 soll alles ganz neu werden. In Kapitel 33 wird der Botschafter einer neuen Nachricht, einer guten neuen Nachricht bestätigt. Und jetzt in Kapitel 34 kommt der neue Hirte für Israel. Und in Kapitel 35 und 36, da geht es um ein erneuertes Land. In der zweiten Hälfte von Kapitel 36, da geht es darum, wie Gott Israel ein neues Herz schenken wird. Und dann in Kapitel 37 geht es darum, dass das Volk selber erneuert wird. Das Volk Israel wird erneuert. In den weiteren Kapiteln geht es dann um einen neuen Tempel, einen neuen Gottesdienst und eine neue Einteilung des Landes Israel. Alles wird neu, ja? Und jetzt, in unserem Kapitel geht es um diesen neuen Hirten. Hier werden die Hirten Israels angeprangert, Vers 1. Das sind also die Führer in Israel, die zum Schaden des Volkes beigetragen haben. Wir haben zwar gelernt in Hesekiel, wie der Einzelne verantwortlich ist. Gerade vorhin wieder in Kapitel 33. Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben. Der Einzelne wird verantwortlich gemacht. Wir haben auch schon in Hesekiel 3 das gesehen und in Hesekiel 18 auch, wo das ganz besonders betont, dass jeder Mensch für seine Schuld, für seine Sünde persönlich verantwortlich ist. Und da kann ich die Vorfahren verantwortlich machen. Er ist vor Gott verantwortlich. Aber in einem gewissen Sinn sind solche, die Gottes Volk leiten, also in verantwortlicher Position sind, besonders verantwortlich. Und die werden jetzt hier zur Rechenschaft gezogen. Sie haben dazu beigetragen, dass schließlich das Volk Israel, das jüdische Volk, in alle Welt zerstreut worden ist. Damals kamen sie nach Babylon und nach dem Jahr 70 wurden sie in alle 5 Kontinente zerstreut. Und wir wissen, wie das eng zusammenhing, ja mit den Führern Israels, die den Messias verworfen und kreuzigen ließen. Also die werden hier zur Rechenschaft gezogen. Und es wird gezeigt, dass Gott aber einmal Israel, für Israel alles erneuert, indem er anstatt diese üblen Hirten den einen Hirten schicken wird. Lesen wir nochmals Vers 23.
Und ich werde einen Hirten über sie erwecken, und er wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein.
Jawohl. Dieser eine Hirt in der Endzeit, das ist der Messias. Und hier wird er genannt David. Was bedeutet David auf Deutsch?
Geliebter Gottes.
Ja, oder einfach der Geliebte. Der Geliebte. So wie der Herr Jesus genannt in Epheser 1, Vers 7. Gott hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Als Sohn Davids wird er hier selber David genannt. Jeremia, ein Zeitgenosse Hesekiels, sprach auch von diesem Hirten. Schlagen wir mal auf, Kapitel 23. Liest jemand mal Verse 1 und folgende. Ja, er liest.
So spricht der Herr: Wehe euch, ihr Führer meines Volkes, ihr seid Hirten, die ihre Herde auseinandertreiben und zugrunde richten. Ich hatte euch befohlen, mein Volk, meine Herde zu weiden, aber ihr habt sie zerstreut und davongejagt, anstatt für sie zu sorgen. Darum werde ich euch für eure Vergehen zur Rechenschaft ziehen, ich, der Herr, der Gott Israels. Ich selbst werde die Menschen meines Volkes sammeln und die übrig geblieben sind. Aus allen Ländern, in die ich sie vertrieben habe, bringe ich sie zurück in ihre Heimat. Dort werden sie viele Kinder haben, ihr Volk wird immer größer werden. Ich werde Hirten über sie einsetzen, die sie auf gute Weide führen. Dann werden sie sich nicht mehr fürchten und keine Angst mehr haben. Niemand von ihnen geht verloren, das verspreche ich, der Herr.
Und jetzt kommt der neue Hirte.
Es kommt der Tag, an dem ich einen Nachkommen Davids zum König mache, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Der Herr, unsere Rettung, so wird man diesen König nennen.
Ja, bis dahin. Also hier wird dieser, wie der Messias genannt, der gerechte Spross Davids, Vers 5. Er wird König sein, als König regieren. Und gleichzeitig in Vers 6 wird dieser Mann, dieser Nachkomme Davids genannt, Yahweh Tzidkenu, Jahwe unsere Gerechtigkeit, dann ist er Gott. Gott und Mensch in einer Person. Also dieser Hirte in Ezekiel 34 ist Nachkomme Davids, wird auch nun in Ezekiel 34, 23 selber David genannt, der Geliebte, aber er ist eigentlich Gott und Mensch in einer Person. Jetzt wollen wir mal anschauen, was wird den Hirten Israels für Vorwürfe gemacht. Und das können wir sehr gut übertragen auf solche, die heute in einer Gemeinde Verantwortung tragen und gewissermaßen einen Hirtendienst ausüben sollten. Was wird ihnen zum Vorwurf gemacht? Können wir das zusammentragen?
Dass sie nur an sich selber denken.
Jawohl, das ist Vers 2 im Schluss. Sie weiden sich selbst. Also sie denken nur an sich, nicht an die Schafe. Weiter. Ja, wodurch?
Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr.
Das heißt, sie nutzen sie aus, ihre Anverwaltung.
Ausnutzen und sie wollen damit also einen Gewinn, einen persönlichen Gewinn herausholen. Weiter.
Sie kümmern sich nicht um schwache Glieder.
Und die Schwachen werden nicht gestärkt, Vers 4a. Kranke werden nicht geheilt, Verwundete nicht verbunden und Zerstreute, die werden nicht zurückgeholt. Weiter.
Mit Härte geherrscht.
Jawohl. Sie herrschen nicht nur, sondern sie herrschen mit Härte. Und das führt wozu? Das Herrschen mit Härte?
Zu zerstreuen.
Ja, Vers 5. Das ist ja die Folge. Und so wurden sie zerstreut. Und diese Zerstreuung führt dazu, dass sie die Orientierung verlieren.
Und in Gefahr kommen, gefressen zu werden.
Ja, ganz genau. Dadurch werden sie sofort ein Opfer für alle möglichen Irrlehren. Ich meine, das kann man alles sehr, sehr direkt übertragen auf Gemeinden, wo Menschen in Macht in Lust an der Macht, als Machtmenschen geherrscht haben, mit Härte, sich gar nicht um die seelsorgerlichen Nöte gekümmert haben. Und dann gehen die Leute davon, haben keine Orientierung mehr und werden sofort Opfer von allen möglichen Angeboten. Es wird dann weiter gesagt in Vers 6, sie sind zerstreut worden auf allen Bergen, auf jedem hohen Hügel, über das ganze Land hin zerstreut. Niemand fragt nach ihnen. Wenn sie gegangen sind, dann sind sie einfach gegangen. Sucht sie niemand. Weiter. Wir haben noch eine ganze Reihe von Vorwürfen ab Vers 17. Dort werden diese Führer als Widder und Böcke bezeichnet. Und was haben die gemacht?
Für sich selbst das Beste genommen.
Ja, also die haben die Weide abgefressen und das, was übrig blieb, haben sie zertreten und mit dem Trinkwasser
verschmutzt.
Ja, zuerst haben sie aber das abgeklärte Wasser selber getrunken. Das Bild kommt von der judäischen Wüste hier, in den Oadis, diesen Bächen, diesen Trockentälern, die führen Wasser im Winter und nachher versiegen sie wieder, aber so in tiefen Löchern bleibt dann Wasser übrig und der Dreck sinkt ab auf die Grundlage und das sind dann diese stillen Wasser. Er führt mich zu stillen Wassern. Psalm 23. Aber was machen die? Die trinken das stille Wasser ab und dann gehen sie selber hinein und zertreten es, bis das Wasser trübe wird. So heißt es in Vers 18 am Schluss. Das Übriggebliebene mit euren Füßen trübet. Und weiter, was wird noch?
Vers 21.
Ja.
Weil ihr die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßet, bis ihr sie nach außen hin zerstreut habt.
Jawohl. Also sie drücken bei den Schwachen, schlagen rein, bis sie dann gehen. Und das fordert Gottes Gericht heraus an diesen Hirten. Wir haben hier also ein Gerichtskapitel über die Verantwortlichen. Wir können dazu etwas lesen aus 3. Johannesbrief, wo wir ein ganz klassisches Beispiel von einem Machtmenschen in einer Gemeinde finden. 100 Jahren, Vers 9.
Ich schrieb euch etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wieder uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügen, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung.
Jawohl.
Was hat diesem Diotrephes gefehlt oder diesem schlechten Hirten? Ich denke zwei Dinge. Einmal Gottesfurcht und einmal Liebe wirklich zum Volk Gottes.
Jawohl.
Zwei ganz wesentliche Dinge.
Also es ist unglaublich, diese Selbstherrlichkeit, die der an den Tag gelegt hatte. Und der hat also eigenmächtig Leute aus der Gemeinde rausgeschmissen. Und wenn Leute Besucher aufnehmen wollten, denen hat er das verwehrt. Aber Johannes sagt als Apostel in Vers 10, deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke gedenken. Der wollte also in apostolischer Autorität durchgreifen gegen diesen Diotrephes. Das Problem ist ja, dass bei solchen Leuten sich dann kaum einer getraut, denen entgegenzutreten. Und dann können die frei walten und herrschen, wie sie wollen, obwohl wir im Titusbrief eine ganz klare Stelle haben, wie man gegen solche Leute verfahren muss. Titus 3. Aber das ist in der Vergangenheit oft sträflich übergangen worden. Titus 3, Vers 10.
Einen sektiererischen Menschen weise ab, nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündig, indem er durch sich selbst verurteilt ist.
Ein sektierischer Mensch ist auch jemand, der Gruppierung macht und Leute hinter sich herzieht, der seine eigenen Ideen durchsetzt. Und da haben wir das ist wie beim Fußball. Gelbe Karte, rote Karte. Und dann ist er weg. Ja?
Wäre gut, wenn wir jetzt vielleicht doch mal 1. Petrus 5 lesen.
Jawohl, daran habe ich gedacht, ja. 1. Petrus 5.
Vers 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führe, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern den eben ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, So werdet ihr die unverweckliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Jawohl. Also da haben wir ganz klare Aussagen. Freiwillig, nicht um schändlichen Gewinnes willen. Gerade das haben wir in Hesekiel 34 so deutlich gefunden.
Und nicht aus Zwang.
Nicht aus Zwang. Und nicht als die der Herrschen über ihre Besitztümer. Das Wort für Besitztümer ist im Griechischen Kleros, das durchs Los Zugefallene. Und daraus hat sich ja der Ausdruck Klerus entwickelt, der so gewissermaßen ein Besitztum hat, das ihm gewissermaßen durch göttliches Los zugefallen sei. Die einen klein, die anderen immer größer und noch größer, ja. Und da könnte man jedem Katholiken erklären, der heilige Petrus, ja, er hat ja den Petrusbrief geschrieben, hat ganz klar geschrieben, dass solche, die die Herde Gottes führen, das nicht aus schändlichem Gewinn tun sollen und nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, eben gewissermaßen wie ein Klerus. So klare Worte. Und da sehen wir also, wie auch das, was diese Hirten anbetrifft, wie das in der Kirchengeschichte von ganz gewaltiger Bedeutung ist. Denn so wie Israel es erlebt hat, so hat das die Christenheit auch erlebt. Menschen, die auf schändliche Art eben das Volk Gottes ausgebeutet haben, um sich dadurch Vorteile und Gewinne zuzubringen. Aber wir finden in Hesekiel 34 Gottes Beschluss, da will ich eingreifen. 34,11. Liest nochmals jemand.
Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist. So werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels.
Also Gott sagt, ich habe das beschlossen, ich will mich dieser Herde annehmen. Und das Erste, was er tun will, ist, diese Zerstreuten will er zusammenführen. Vers 13.
Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes.
Jawohl, das reicht. Also, Gottes Beschluss ist, das zerstreute jüdische Volk wieder heimzuführen in ihr Land. Und wir wissen ja, die Wende ist gekommen 1882. Da hat die erste Einwanderungswelle stattgefunden, damals aus Russland. Das ist also das Erste in diesem Ratschluss Gottes. Ich will mich meinen Schafen wieder annehmen. Ich bringe sie zusammen, bringe sie in ihr Land. Er sagt dann, ich werde sie weiden, im gleichen Vers. Das ist noch nicht geschehen, denn der Messias ist noch nicht gekommen, um in Israel als König zu herrschen. Aber das ist das Endziel. Also wir haben den Beginn dieser ganzen Wiederherstellung Israels. Der Beginn ist, ich bringe die Schafe aus der Zerstreuung zurück in ihr Land. Und der Endpunkt ist, ich werde sie weiden als Hirte. In den weiteren Kapiteln, Hesekiel 35, 36 und so weiter, werden wir dann Gottes Programm sehen für Etappe dieser Wiederherstellung. Aber da finden wir mal den groben Raster. Sie werden zurückgeführt und dann wird der Messias sie weiden. Übrigens, wo wird er sie weiden? Da ausdrücklich in Vers 13. Ja, und wo sind die hauptsächlich die Berge Israels?
Im autonomen Palästinensergebiet.
Ja. Das, die, die, Die Berge Israel sind ja hauptsächlich eine Bergkette von Norden nach Süden. Das, was man biblisch nannte, Samaria, Judäa. Und heute nennt man das besetzte Gebiete zum Teil oder autonome Gebiete.
Oder Westjordanland.
Westjordanland, Westbank. Mhm. Oder man könnte auch nennen die umstrittenen Gebiete. Das wäre noch ein neuer Ausdruck. Aber schon interessant, dass der Prophet sagt, auf den Bergen Israels werde ich sie weiden. Schon auch an anderen Orten, in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Nicht nur an gewissen, an allen Wohnplätzen des Landes. Das ist ganz klar ein Verstoß Hesekiels gegen den UNO-Beschluss. Genau. Aber man kann es noch krasser sagen, es ist ja nicht Hesekiels Wort. Es spricht ja Gott selber. Vers 11, denn so spricht der Herr Yahweh, Herr Adonai, der Autorität hat, der das Sagen hat. Und er sagt, das ist mein Beschluss, an allen Wohnplätzen des Landes sollen sie wohnen. Das werden wir sehr deutlich dann sehen nächstes Mal, wenn wir Kapitel 35 und 36 studieren. Da haben wir eine ganz eindrückliche Prophetie über die Westbank.
Von wo bis wo ist denn dieses Gebiet, wo Israel eigentlich von der Bibel her wirklich zusteht, also vom Herrn?
Der gröbste Raster ist vom Nil bis zum Euphrat. Nach 1. Mose 15. Aber
ist das der Nil? Ist das wirklich vom Urtext her erkennbar, dass es der Nil gemeint ist?
Ja, es gibt ja beide Ausdrücke. Es gibt
der Bach Ägyptens.
Und das ist nicht der Nil. Ja. Das ist ein anderes Wort.
Sie jetzt vom Nil?
Ja, wenn ich spreche vom Nil, dann heißt es in 1. Mose 15 vom Nahar Mitzrayim. Das ist der große Fluss und so wird dann auch der Euphrat genannt, Nahar. Aber wenn an anderer Stelle, als Israel aus Ägypten kam, ins verheißene Land, da sollte nach 4. Mose die Grenze sein im Süden Nachal Mitzrayim. Nachal ist ein Wadi. Das ist das Wadi El Arish. Das ist also nicht eben ein Strom, sondern ein Bach, ein Winterbach. Israel hat von Anfang seiner Geschichte an nicht das Land in seiner ganzen Größe bekommen, sondern nur das, was sie brauchten damals. Und die Angabe der Grenzen nach in Hesekiel 48 sind dann bedeutend größer, aber noch nicht alles zwischen Nil und Euphrat. Denn im tausendjährigen Reich wird sich die Bevölkerung stark vermehren und dann wird der Bedarf größer werden. Aber darum die gröbste Angabe ist nach 1. Mose 15 der Strom Ägyptens und das kann dann nur der Nil sein. Ja, also das werden wir sehr eindrücklich finden nächstes Mal, dann Kapitel 35 und 36, Gottes Ratschluss über die Westbank. Und hier finden wir das schon mal angedeutet. Übrigens nicht nur in Vers 13, sondern in Vers 14 kommt das wieder vor. Wer liest nochmals?
Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideland lagern und fette Weide beweiden.
Jawohl. Also da haben wir nochmals die Berge Israels. Dieser Ausdruck, übrigens ganz typisch für Hesekiel, kommt 14 Mal vor im Propheten. Und wir hatten schon früher das näher angeschaut. In Kapitel 6 haben wir eine Prophetie gegen die Berge Israels. Und dass Gott einen Fluch über sie bringt. Schlagen wir kurz auf Hesekiel 6, 1 bis 2. Wer liest uns das vor?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage über sie und sprich: Berge Israels, höre das Wort des Herrn Jehovas. So spricht der Herr Jehova zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Tälern und zu den Gründen. Siehe, ich bringe das Schwert über euch und werde eure Höhen zerstören.
Ja, und so weiter, danke. Eine ausführliche Prophetie gegen die Berge Israels. Die waren eine besondere Verführung, weil abgöttische Kulte wurden immer auf den Bergen, auf den Berghöhen durchgeführt. Und so war gerade dieses Gebiet Judäa Samaria ein besonders dem abgöttischen Treiben gewidmetes Gebiet. Und so kam dieses Gebiet gewissermaßen unter ein spezielles Gerichtsurteil Gottes. Und dieser Fluch auf diesem Gebiet lastet darauf bis heute. Denn es ist speziell die Berge Israels, die heute so umkämpft sind. Aber Gottes Ratschluss ist, dass diese Berge einmal unter Gottes Segen kommen sollen. Nur so vorab, Kapitel 36, Vers 1. Wer liest?
Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich: Berge Israels, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, weil der Feind über euch spricht, aha, und so weiter.
Ja, und dann noch Vers 8.
Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht haben, denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn siehe, ich will zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr sollt gebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren und das ganze Haus Israel insgesamt.
Ja, und noch weiter, und die Städte?
Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden.
Ja, also während wir in Kapitel 6 hatten eine Prophetie gegen die Berge Israels, haben wir hier eine Prophetie über die Berge Israels. Es ist eine Prophetie des Segens. Gott will Israel zurückkehren lassen und sie sollen auf den Bergen Israels wohnen. Das ganze Haus Israel insgesamt. So interessant, oder? Und es wird auch gesagt hier in Vers 10, ihr sollt bebaut, also ihr Berge, ihr sollt bebaut und besät werden. Wie soll man bebauen und besäen, ohne zu siedeln? Das geht nicht, ja? Also, das gehört mit zur Wende und offensichtlich, das hat uns Ezekiel vor 2600 Jahren aufgeschrieben, werden da die Berge Israels eine besondere Rolle spielen. Und wir haben aber weitere Verheißungen in unserem Kapitel 34. Wenn dann der Messias kommt, er wird Israel völlige Sicherheit bringen. Vers 25. Wer liest das?
Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen und werde die bösen Tiere aus dem Lande vertilgen. Und sie werden in der Wüste sicher wohnen und in den Wäldern schlafen.
Ja, also, einen Bund des Friedens. Israel wird Frieden bekommen in der Zukunft, hat es jetzt aber nicht. Und die bösen Tiere im Land, die werden vertilgt werden. Also die Tiere, die die Schafe zerreißen und umbringen, das sind die bösen Tiere. Und die werden einmal alle weggetan werden. Das ist natürlich hochaktuell. Diese bösen Tiere, die es wirklich nur darauf abgesehen haben, irgendwelche Menschen zu ermorden, die werden aus dem Land vertilgt werden. Und das führt dazu, dass sie dann in Sicherheit wohnen. Und sie werden in der Wüste sicher wohnen. Diese Sicherheit kommt auch noch vor in Vers 27 am Schluss. Liest das nochmals jemand?
der Baum des Feldes wird seine Frucht geben, und das Land wird seinen Ertrag geben, und sie werden in ihrem Land sicher sein.
Ja, haben sie alles nicht heute, aber die Sicherheit wird kommen. Weiter, Vers 28.
Und sie werden den Nationen nicht mehr zum Raub werden. Und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen, sondern sie werden in Sicherheit wohnen und niemand wird sie aufschrecken.
Also kein Terror mehr. Terror heißt Schrecken, oder? Lateinisch. Niemand wird sie mehr aufschrecken. Durch Terror bedrohen. Sie werden in Sicherheit wohnen und auch da nochmals, die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen. Und noch eine Verheißung in Vers 29. Wer liest das?
Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm stehen lassen und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähungen der Nationen nicht mehr ertragen müssen.
Jawohl. Also die Schmähung der Nationen, das ist etwas, was Israel dauernd zu tragen hat. Die Medien sind voll von Schmähung gegen dieses Volk, aber das soll auch einmal ein Ende haben. Dazu noch eine Parallelstelle in Kapitel 36, Vers 15.
Und ich will dich nicht mehr die Schmähung der Nationen hören lassen, und den Hohn der Völker sollst du nicht mehr tragen. Und du sollst deine Nation nicht mehr straucheln machen, spricht der Herr Jehova.
Jawohl. Also auch das eine ganz wunderbare Verheißung, dass sie diesen Hohn der Völker nicht mehr tragen müssen.
In Kapitel 36, Vers 2, finde ich auch sehr beeindruckend, dass er sagt, diese Berge, die es schon seit alter Zeit gibt, gehören jetzt uns, sagen die Feinde Israels.
Ja, darauf kommen wir dann. Ja, ja, das werden noch einige Überraschungen in den Kapiteln erleben. Das hat Details drin, die historisch, wenn man das mit der Geschichte vergleicht, das ist umwerfend, schlicht umwerfend. Also da werden wir einige Schätze zu heben haben, nächstes Mal. Gut, also die Zeit ist eigentlich um. Ich möchte vielleicht noch zum Schluss hinweisen auf Vers 26 in unserem Kapitel. Und ich werde sie und die Umgebungen meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit, Regen des Segens werden es sein. Hier spricht Gott nicht einfach über die Berge, sondern spricht über mein Hügel. Was ist das? Das ist der Tempelberg, genau. Und Israel wird dann seine Bestimmung bekommen, dass ausgehend von diesem Zentrum des Tempelberges Israel zum Segen wird für alle Völker. Das entspricht dem Abrahamsbund. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde oder alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Das wird dann zur Erfüllung kommen. Gut.
Der Tempelberg, auch genannt der Berg Zion.
Ja, der Berg Zion ist der Tempelberg. Heute nennt man allerdings den Südwesthügel Jerusalems, einen Nachbarhügel Zion. Und zur Unterscheidung nenne ich den biblischen Berg Zion Römisch 1 und den nachbiblischen Berg Zion Römisch 2. Also das gibt oft Verwirrung, da kommen Leute nach Jerusalem und dann hören sie, das ist ja ein ganz anderer Berg, der Berg Zion, das ist gar nicht der Tempelberg. Ja gut, aber das ist der nachbiblische, nachbiblisch ist das üblich geworden, den Zion zu nennen, aber nicht in der Bibel. Der biblische Berg Zion ist identisch mit dem Berg Moria. Gut, wir wollen noch beten zum Schluss.